Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Julia Penck. Sie kommt aus der Biotechnologie, wo sie, wie ich damals auch, ein Labor aufgebaut hat und später dann stellvertretende Herstellungsleitung war. Heute unterstützt Julia Führungskräfte mit ihrem Coaching-Konzept Vision in Farbe, indem sie intuitives Malen als Tool verwendet. Wir sprechen in der Folge über ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen von Führung und natürlich, wie Führung und intuitives Malen zusammenpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Dann herzlich willkommen im Podcast, Julia. Schön, dass du da bist.
Ja, cool. Danke, Mona, für die Einladung. Und ich freue mich, ja, heute mit dir hier einfach mal in Austausch gehen zu können.
Ja, total. Ich freue mich auch voll, weil du hast ein sehr besonderes Konzept. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, mit dir darüber mehr zu besprechen, was du so machst. Aber erzähl doch gerne zum Einstieg erstmal, wer bist du, was ist so dein Background und wie bist du selber auch in Führung gekommen?
Ja, gerne. Also ich bin Julia und ja, mein Background ist, ursprünglich bin ich eigentlich Biotechnologin, um da vielleicht mal kurz auszuholen, war mehrere Jahre auch in der Biopharma unterwegs und bin damals nach meinem Studium auch relativ früh in so eine Führungsposition gekommen, damals bei meinem allerersten Arbeitgeber. Genau, da durfte ich quasi mitwirken und ein Labor mit aufbauen und der damalige Chef hat auch damals gesagt, Mensch, eigentlich sind sie relativ jung für diese Position, aber wir wollen das einfach mit ihnen ausprobieren. Fand ich irgendwie jetzt ziemlich cool in dem Moment, weil es für mich einfach eine Chance war, das einfach auszuprobieren und da mal reinzuschnuppern, das erste Mal in so eine Führungsposition. Genau.
Voll cool, weil im Endeffekt ist das ja so ein bisschen meine Story auch, ne? Also ich bin ja auch damals in der ersten Rolle und sollte ein Labor aufbauen und es war auch so eine Chance, die mir gegeben wurde. Deswegen finde ich das auch noch total cool, dass wir da so eine Parallele in unserer Geschichte haben.
Ja, richtig. Das hatten wir ja auch schon festgestellt im Vorfeld, dass wir beide, was das angeht, einen ähnlichen Background haben.
Ja, ist immer schön zu hören, wie andere damit umgegangen sind. Du bist dann direkt quasi gestartet, Anfang 20 als Laborleitung. Was war da sowas, was dir vielleicht schwer gefallen ist zu der Zeit?
Also was für mich herausfordernd war, wie gesagt, es war ein sehr junges Startup-Unternehmen, war gerade im Aufbau und ich war mit einer der ersten Mitarbeiterinnen. Also tatsächlich, es gab damals den Chef und mich, mehr Mitarbeiter gab es gar nicht und da war eben die Aufgabe, dieses Labor aufzubauen. Also wir hatten quasi die Möglichkeit, Büro- und Laborräume anzumieten und per se waren die eben ausgestattet, was so die Möbel anging und die ganzen Anschlüsse. Aber per se war das Labor komplett leer. Und ja, worauf ich zurückgreifen konnte, war meine Erfahrung zum Glück durch meine duale Ausbildung damals. Also ich habe mich damals für ein duales Studium entschieden und hatte dadurch eben schon die Möglichkeit, auch Praxiserfahrung schon im Unternehmen zu sammeln. Und das war ganz gut, weil dadurch konnte ich eben gucken, okay, was hatten wir damals für Methoden in dem Labor? Was brauchten wir alles dafür? Was habe ich selber angewendet? Und ja, habe mich dann so ein bisschen entlang gehangelt, ne, was ich dann so brauche, um anzufangen, dieses Labor einzurichten, auszustatten, damit wir irgendwann wirklich mal loslegen können. Genau. Das war so eine große neue Herausforderung für mich. Es war halt nicht alles da, sondern ich durfte mich quasi selbst organisieren und erst mal schauen, die richtigen Geräte und Materialien auch ranzubeschaffen und dann auch anzufangen. Wir hatten damals auch Projektpartner an der Uni angesiedelt, auch anzufangen, mit denen sich auszutauschen, weil wir wollten dann schon trotzdem auch anfangen, die ersten Kunden zu bedienen, hatten aber selber noch nicht das Labor eingerichtet. Und dann war dann auch so diese Schnittstellenfunktion zu schaffen zu anderen Abteilungen auch außerhalb des Unternehmens, um wirklich schon mal erste Kundenprojekte abdecken zu können, weil, sagen wir mal, die Projektpartner, die hatten natürlich schon eingerichtete Labore, mit denen konnte ich quasi auch schon zusammenarbeiten, bis wir dann wirklich selber so weit waren, die Prozesse zu 100% bei uns selber eben auszuführen.
Mhm. Ja, voll spannend. Das ist dann auch immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Einerseits ist es cool, weil man sich halt alles so einrichten kann, wie man will, aber andererseits ist es auch voll schwierig, weil ein Gerät von vielen sich dann auszusuchen, mit dem man dann für ewig in diesem Labor arbeiten soll, ist natürlich auch nochmal eine Challenge.
Richtig, richtig, genau. Also wie du sagst, so dieser Dschungel von Geräten und Anbietern und dann so das Richtige herauszufinden. Und ich habe tatsächlich wirklich damals ein bisschen geschaut, was hatten wir auch für Anbieter in dem Unternehmen, in dem ich damals meine duale Studium gemacht habe und habe dann da auch auf diese Anbieter erstmal zurückgegriffen, weil das war so das Naheliegendste, das kannte ich erstmal, das war mir irgendwie vertraut. Ich wusste auch, wie die Geräte zu bedienen sind und genau, habe dann einfach erstmal darauf zurückgegriffen. Genau.
Ja, solange man mit Geräten gearbeitet hat, die gut funktionieren, würde ich das auch immer so machen.
Richtig, genau.
Ja. Hattest du da dann auch schon Personalverantwortung?
In dem Moment noch nicht. Ich war wirklich primär dafür zuständig, das Labor einzurichten, aufzubauen, fit zu machen für die Prozesse, die dann da quasi wirklich laufen werden. Und aber auch schon im Hinblick, das waren so die nächsten Aufgaben, die dann für mich auch neu waren, weil ich da vorher ja auch nie damals in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, Verantwortung hatte, wirklich dann auch so Arbeitsschutzmaßnahmen und Richtlinien und Gefährdungsbeurteilung. Das waren so Begrifflichkeiten, die habe ich zwar schon mal gehört im Studium, aber da hatte ich das erste Mal Berührungspunkte auch im Arbeitskontext, mich damit zu befassen und das auch anzufangen, in dem Unternehmen zu etablieren, weil wir ja irgendwann auch mal Behördenbesuche hatten und das dann abgenommen werden musste. Und da war das einfach Voraussetzung, dass eben gewisse Sachen einfach da sind. Ja, das war auch, würde ich sagen, so ein kleiner Meilenstein, den ich dann da auch mit bewältigen durfte.
Ja, glaube ich dir.
Genau, aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Personalverantwortung hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das kam dann erst später, als wir die ersten Prozesse bei uns dann etabliert hatten und dann auch darauf angewiesen waren, unseren Mitarbeiterpool langsam aufzubauen, weil wir dann eben durch das Operative einfach ein höheres Arbeitspensum hatten und dadurch eben auch Personal brauchten. Genau. Mhm.
Hast du die dann selber eingestellt?
Dafür war natürlich der Geschäftsführer des damaligen Unternehmens zuständig. Wir haben aber schon auch Rücksprache gehalten. Ne? Also wenn dann Bewerber zum Vorstellungsgespräch kamen, dann wurden die natürlich auch durch das Labor geführt. Und da bin ich eigentlich immer mitgelaufen, weil ich dann eben schon gewisse Sachen erklären konnte, auch über die Prozesse und was dann hier laufen wird in den Laborräumen. Und darum war ich dann wieder begleitend bei den Vorstellungsgesprächen mit dabei.
Mhm. Wie war das dann nachher bei euch aufgesetzt? Weil wenn das so in so kleineren Unternehmen ist, ist es ja dann oft so, dass man gar nicht so der direkte disziplinarische Vorgesetzte ist, aber trotzdem eigentlich die Personalverantwortung irgendwie im Daily hat. War das bei euch auch so?
Nee, also wir waren ja wirklich ein ganz kleines Unternehmen, ein ganz kleiner Mitarbeiterstamm dann am Anfang. Und auch so natürlich mit völlig flachen Hierarchien, ne? weil wir waren halt ein kleines Team. Also da, was soll man da Hierarchien leben? Das ist ja,
ja.
Also das musste irgendwie Hand in Hand greifen. Und genau, also deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich hatte diese Personalverantwortung, dass ich disziplinarische Führung hatte. Ich würde sagen, wir sind alle trotzdem nebeneinander hergelaufen. Klar, es gab fachlich, ne, da musste man dann schon gucken. Da gab es dann schon, na, Hierarchien würde ich jetzt nicht sagen, aber fachlich war vielleicht der eine für den einen Bereich mehr verantwortlich als der andere und darauf musste man sich dann verlassen, beziehungsweise das dann eben auch so sehen. Ne? Du bist der fachliche Experte für den Bereich und du für den Bereich. Aber das, finde ich, ist ja was anderes, als wenn man jetzt diese Personalverantwortung hat. Genau.
Ja, voll. Haben sich da dann deine Herausforderungen geändert, als dann Leute dazugekommen sind und du quasi Laborleitung warst, aber nicht diese direkte Personalverantwortung hattest, aber trotzdem dafür verantwortlich warst, dass das Labor halt läuft?
Also ich würde sagen, dass vielleicht mein Verantwortungsbereich sich stärker herauskristallisiert hat. Ne? Am Anfang war ich so, ich habe das Labor aufgebaut, die Prozesse etabliert, geschaut, dass das wirklich technisch alles funktioniert, dass das auch abgenommen werden kann seitens der Behörde. Dann irgendwann zu sehen, dass es wirklich funktioniert, also die Prozesse funktionieren und wir auch Mitarbeiter benötigen und auch Mitarbeiter mit der Zeit mehr eingestellt wurden, damit eben die Prozesse auch reibungslos laufen können, würde ich sagen, dass ich auf der Seite eben immer noch verantwortlich war, dass alles im Labor funktioniert. Also alle Prozesse, alle Geräte, dass das technisch alles funktioniert, damit die Mitarbeiter darin arbeiten können. Also ich war ja auch Teil des Operativen. Also ich stand jetzt nicht daneben, habe zugeguckt. Ich war ja trotzdem mit Ausführende in dem Labor, was ja auch schön ist, um dann vielleicht zu sehen, wo gibt es Knackpunkte im Prozess, was muss verbessert werden. Genau, und dann auch Hilfestellung zu geben, gerade was Richtung Einarbeitung gegen neue Mitarbeiter. Wir hatten ja dann auch zunehmend auch mal Auszubildende oder Studenten, ne? Also denen quasi die Prozesse und die Technik zu zeigen, damit die dann eben selbstständig auch im Labor laufen können mit der Zeit.
Mhm.
Genau, das würde ich sagen, das waren auch schon so erste Mitarbeiterverantwortung in meinem Bereich, ne? Einarbeitung, Schulung und schauen, dass wirklich die Mitarbeiter in den Prozessen reibungslos arbeiten können.
Ja. Genau. Ja, glaube ich. Ich meine, es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, dass man für die Leute verantwortlich ist, auch wenn man nicht offiziell die Chefin ist. Finde ich das immer spannend zu sehen, wie man dann im Nachhinein drauf blickt, weil ich glaube, in dem Moment merkt man das gar nicht so. Also bei mir war das zumindest so, auch wenn ich während der Doktorarbeit Studentinnen betreut habe oder sowas. jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, da hat sich auch schon rauskristallisiert, wie ich nachher so als Führungskraft bin, so ein bisschen. Also es fängt ja an, sich da schon aufzubauen. Und in dem Moment checkt man das aber ja gar nicht so richtig.
Ja, das stimmt.
Wie hat sich das dann bei dir weiterentwickelt?
Genau, bei mir war damals der Wunsch, mich fachlich weiterentwickeln zu können. Also es gab schon, als es dann anfing, alles gut zu laufen, die Prozesse standen und so weiter, waren schon auch meinerseits Gespräche mit dem damaligen Chef, dass ich mich gern fachlich weiterentwickeln möchte, mir aber nicht sicher bin, ob das in diesem Unternehmen sein wird. Und bin dann damals auch zum Aufbaustudium gegangen, nochmal nach Dresden, habe dann da auch meinen Diplom-Ingenieur noch nachgeholt, aufgesetzt auf dem Bachelor und habe dann in der Zeit in dem Unternehmen aber noch mitgewirkt. Also wir haben uns geeinigt. Ich bin dann erstmal wieder auf so eine Art Werkstudentenstelle gegangen, also damit ich eben normal studieren kann, aber dass ich die Prozesse weiter begleite, bis vielleicht irgendwann der Punkt ist, die komplett abgeben zu können, weil eben zu dem Zeitpunkt noch nicht zu 100% sicher war, wie es für mich in diesem Aufbaustudium oder darüber hinaus weitergehen wird. Und dann hat sich aber in dem Studium irgendwann gezeigt, wohin ich gerne gehen möchte, sage ich mal. Habe gesehen, welcher Bereich mir fachlich super Spaß macht, habe dann da auch ganz offen mit dem Chef Gespräche geführt und habe gesagt, hier, das könnte ich mir vorstellen. Er war da auch sehr offen. Ne? Er hat auch gesagt, hey, ich finde es immer gut, unterstütze das. Und manchmal ist es eben so, dass es dann vielleicht fachlich nicht mehr in dem Unternehmen passt, weil man eben weiß, man möchte eben gerne woanders nochmal Fuß fassen oder sich in einem Fachbereich weiterentwickeln, den ja das eigene Unternehmen gar nicht abdecken kann. Und habe mich dann schon auch in dem Studium orientiert, wo ich gerne meine Diplomarbeit schreiben möchte. Und das war quasi mein zweiter Arbeitgeber, wo ich auch eine ganze Weile geblieben bin, auch über die Diplomarbeit hinaus. Das war so mein zweiter großer Meilenstein nach dem Studium.
Was hast du da dann gemacht?
Da bin ich in die angewandte Forschung gekommen. Vorher der Bereich, der war im veterinärmedizinischen Bereich, also war auch ein Labordiagnostikunternehmen. Nochmal den Bogen um zu meinem dualen Studium. Da war ich im humandiagnostischen Bereich. Dann bin ich, wie gesagt, zu meinem ersten Arbeitgeber im veterinärmedizinischen oder diagnostischen Bereich, was eben gut war, weil ich da eben den Bogen spannen konnte, ne, zu gucken, was hatte ich damals im dualen Studium, was kann ich heute anwenden in meinem ersten Job. Und jetzt bei meinem nächsten Arbeitgeber, da war ich in der angewandten Forschung und da ging es eigentlich in einen ganz anderen Bereich. Mir hat Zellkultur super viel Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, will ich gerne in meiner Diplomarbeit mich weiterentwickeln.
Voll cool. Ja, ist schon immer schön. Ich finde es cool, wenn man dann irgendwie was findet, worauf man dann so richtig Bock hat. Und ist ja auch egal, wo das herkommt. Es ist halt einfach so. Genau. Aber es ist ja schön, dass du es dann quasi ausleben konntest. So. Bist du dann da geblieben?
Ich bin genau nach der Diplomarbeit noch da geblieben. Also auch da war mein sehr junges Team. Man könnte sagen, vergleichbar zu einem Startup-Unternehmen. Aber halt mehr in der angewandten Forschung. Da war eben die Aufgabe unserer Arbeitsgruppe, damals ein Projekt aufzubauen oder auf einem Projekt aufzubauen. Es ging um einen therapeutischen Antikörper, der damals in der Forschung entwickelt wurde. Und jetzt war es unsere Aufgabe, dass eben diesen therapeutischen Antikörper so herzustellen, dass er irgendwann mal in einer Reinraumanlage hergestellt werden kann unter GMP-Bedingungen, damit eben dieser Antikörper irgendwann mal wirklich auch in die klinischen Studien den Weg findet.
Ja. Warst du da auch wieder Laborleitung dann?
Nee, Laborleitung nicht. Ich war wissenschaftlich-technische Mitarbeiterin, aber innerhalb dieses kleinen Teams war ich tatsächlich Hauptansprechpartnerin. Ähnlich wie damals bei meinem ersten Arbeitgeber war ich wirklich Ansprechpartnerin, alles, was rund um diesen Herstellungsprozess ging. Also von Materialien, den Prozessschritten, was sind so kritische Prozesspunkte, was sind so Parameter. Also wirklich, da war ich so in unserem Team. Jeder hatte ja auch wieder ganz spezifische Aufgaben von Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und so weiter. Und das Prozess-Know-how hatte ich.
Ist es dann da, wo du auch stellvertretende Leitung dann warst?
Genau, stellvertretende Herstellungsleitung. Das war aber nicht von Anfang an, das kam dann wirklich erst später. Also auch nicht gleich nach der Diplomarbeit, sondern 2,5 Jahre danach, dass wir dann angefangen haben, Gespräche zu führen, das auch stellvertretend auszuführen, um da eben auch schon mit reinwachsen zu können. Genau.
Also als stellvertretende Leitung ist ja dann oft so ein bisschen schwierig, weil da sitzt man ja dann auch ganz gerne zwischen den Stühlen, habe ich immer so das Gefühl, weil du bist so mitverantwortlich, aber hast dann doch nicht so ganz das Sagen. Wie war das für dich?
Das war für mich tatsächlich recht ausgewogen, muss ich sagen, weil so die fachliche Verantwortung, also was die Prozesse anging, die lag trotzdem zu 100% bei mir, das in dem Team zu vertreten, nach außen zu vertreten. Da war natürlich die Projektleitung dafür zuständig oder die Arbeitsgruppenleitung. Aber in dem Team war ich trotzdem zu 100% für diese Prozesse verantwortlich. und war trotzdem ja auch noch Teil des Teams. Wir waren da auch alle auf Augenhöhe. Jeder hatte eben so seinen Bereich, in dem er wirken konnte. Genau.
Hattest du dann noch in der Rolle nochmal andere Herausforderungen als das, was wir vorhin schon besprochen haben?
Neben der fachlichen Verantwortung, also bei mir war es dann wirklich auch so, dass ich bin ja mit der Diplomarbeit in dieses neue Themengebiet reingekommen, weil es mich auch sehr interessiert hat. Und dann war es so, dass während oder kurz nachdem ich die Diplomarbeit beendet hatte, bei uns auch in dem Team, es gab personelle Veränderungen tatsächlich, weil auch einfach Teammitglieder gegangen sind, die wollten sich auch eben anderweitig weiterentwickeln. Dadurch gab es bei uns erstmal so ein bisschen natürlich, ja, im Team musste sich ein bisschen was neu finden, neu orientieren, die überlegen, müssen wir jetzt neue Mitarbeiter anstellen, die das wiederum abdecken, um das Projekt auch weiter erfolgreich entwickeln zu können. Da gab es auch wieder Vorstellungsgespräche, da durfte ich dann auch mitwirken, wirklich die richtigen Teammitglieder auszuwählen, weil da ging es wirklich auch um spezifisches Fachwissen. Ich würde sagen, mit der Zeit war schon auch so, ich muss mich ja fachlich immer weiterentwickeln und trotzdem am Puls der Zeit bleiben und gucken, braucht es Neuerungen im Prozess, gibt es irgendwie neue Anforderungen, Regularien, gibt es neue Sachen auf dem Markt, die wir technisch bei uns implementieren wollen oder müssen. Andererseits, dass man eben auch manchmal Momente hat, ich muss eigentlich jetzt gewisse Dinge auf fachlicher Ebene ausführen und dann kommen Teammitglieder, die Raum brauchen, um mal Gespräche zu führen und dann eben es zu schaffen, zu sagen, okay, ich kann die Arbeit oder muss die Arbeit jetzt vielleicht zur Seite legen, weil einfach jetzt eine menschliche Komponente gerade wichtiger ist. Und ich würde sagen, das wurde mit der Zeit schon auch mehr. Also dass man eben auch einfach dann gesagt hat, okay, ich lasse meine fachliche Arbeit jetzt liegen und nehme jetzt einfach mal den Moment und höre eben meiner Kollegin zu, weil eben vielleicht einfach auch was auf menschlicher Ebene los ist. Ja. Mhm. Sich das anzuhören und dann zu schauen, wo man das vielleicht auch im Team einordnen kann oder was man vielleicht dafür tun kann. Das ist mit der Zeit, würde ich sagen, auch dann einfach mehr geworden.
Ja, das glaube ich. Das ist ja immer irgendwie dieses Thema von Führungskräften, wenn man in der Ebene ist, wo du warst, ne? Also wenn man noch selber fachlich aktiv sein muss, weil es nicht anders geht und sich da nicht komplett rausnehmen kann und gleichzeitig aber in einer gewissen Form zumindest Personalverantwortung hat. Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn du nicht offiziell Personalverantwortung hast, aber es trotzdem von dir erwartet wird, weil dann wird es ja nicht mit einberechnet in deine Stunden die Woche zum Beispiel, aber es fällt halt trotzdem als Arbeit an, weil die Leute halt zu dir kommen. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine super schwierige Position. Deswegen kann ich mir das voll gut vorstellen, dass das bei dir dann so das Thema war und dass das auch immer mehr gekommen ist.
Ja, genau, wie du es sagst. Also, weil ich war diese fachliche Person ganz wichtig für das Team, aber ich war nicht auf der Ebene, dass ich vielleicht Arbeitsgruppe oder Projektleiter war, ich sage mal auf dieser Ebene, Mitarbeitergespräche zu führen oder Zielgruppengespräche, sondern ich würde sagen, es war diese Ebene drunter, menschlich diesen Zugang zu haben oder menschlich auch ganz viel mitzuhalten in dem Team, für das Team, genau, was die Leute beschäftigt oder was vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Stärke von mir, auch bis heute, was vielleicht auch zugutekommt, was meine Coaching-Tätigkeit angeht, da werden wir dann später drauf eingehen, dass ich es immer auch schaffe und es ist eine Stärke von mir, die Dinge bei mir zu behalten dann tatsächlich. Ja, also weil ich wertschätze das auch, wenn Leute zu mir kommen mit dieser Offenheit und dem Vertrauen, also mir etwas anzuvertrauen oder ne, einfach dieses ehrliche Gespräch aussuchen.
Denkst du, dass das bei dir so ein Ding war, dass du das halt irgendwie schon immer gut konntest und deswegen das für dich gar nicht so schwierig war, damit umzugehen, dass die Leute zu dir gekommen sind? Oder hast du dir da irgendwas spezifisch gemacht oder angeeignet, um da besser damit umgehen zu können?
Ich würde sagen, das ist etwas, was ich vielleicht tatsächlich mitbringe, was mir aber vielleicht mit der Zeit immer bewusster geworden ist tatsächlich, dass ich vielleicht diese Stärke oder dieses Talent, dass ich das tatsächlich mitbringe.
Hast du dich dann so Richtung Führung oder Personalverantwortung auch weitergebildet oder das vor allem dann halt fachlich gemacht und den Rest dann intuitiv laufen lassen?
Ja, genau. Also fachlich habe ich mich immer weitergebildet, also selbstständig natürlich auch, um immer eben das bestmögliche aktuelle Wissen parat zu haben, auch wenn natürlich Projektpartner irgendwie mal Fragen hatten oder so. Und der Rest, das war etwas, was ich einfach so nebenbei einfach mitgemacht habe. So, ne? Genau, ja. Und irgendwie ist auch ganz, ganz witzig, eine ehemalige Kollegin, die hat dann auch mal zu mir gesagt, Mensch, du bist so für mich immer oder für unser Team irgendwie so ein Ruhepol. Also das war nichts, was mir damals bewusst war, aber sie hat es mal ausgesprochen, dass ich halt so eine Ruhe reinbringe oder auch so ein Ruhepol bin. Und das ist ja etwas, was vielleicht auch Mitarbeiter punktuell einfach auch mal suchen, wenn man halt so viel zu tun hat und To-Dos oder was auch immer, dass man dann vielleicht einfach mal weiß, hey, ich kann zu dem oder derjenigen gehen, um einfach mal so ein bisschen aufzutanken und Ruhe zu finden. Tatsächlich.
Ja, genau. Voll. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass du das so mitgebracht hast, weil das ist ja oft auch eine Weiterbildung, die hinten runterfällt, ne? Also das ist ja total oft so, dass man sagt, ja, das muss nebenher laufen. Vor allem, wenn man, wie wir gerade schon gesagt haben, in der Position ist, wo man gar nicht offiziell die Führungskraft ist, aber trotzdem mit manchen Aufgaben von Führungskräften konfrontiert ist.
Richtig.
Und dann da zu sagen, ich möchte in die Richtung eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machen, ist dann auch oft schwieriger.
Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass du jetzt eigentlich was ganz anderes machst, nämlich Coaching. Magst du mal erzählen, wie du dazu dann gekommen bist?
Ja, dann habe ich angefangen, für mich so eine Persönlichkeitsreise zu starten. Habe mich angefangen, einfach mal so mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Also Richtung Thema Achtsamkeit war ja damals auch so ein Thema, was irgendwie so ganz groß hochkam, und Meditation und Yoga, und habe dann für mich auch, weil ich einfach ein Interesse daran hatte, mal verschiedene Coaching-Formate ausprobiert. Also habe irgendwie Coaches gebucht, um einfach mal da reinzuschnuppern, und konnte in erster Linie mich selber dann eben weiterentwickeln. Genau, und habe dann auf dem Weg angefangen, immer mehr zu gucken, okay, wie arbeiten andere Coaches? Was machen die eigentlich so konkret? Ja, also bis zu dem Punkt, dass ich dann gesagt habe, ich habe jetzt mein eigenes Konzept. Das war wirklich eine Reise.
Ja, das braucht ja seine Zeit. Aber du hast jetzt ein fertiges Konzept, richtig?
Richtig, genau. Das heißt Vision in Farbe. Das ist ein fertiges Coaching-Konzept, und genau.
Ja, erzähl gerne mal, was macht das Konzept so special? Ich finde es nämlich total spannend, was du machst.
Ja, also Vision in Farbe, was es so special macht, ist, dass ich das intuitive Malen mit einbaue. Aber ich kann gleich vorneweg sagen, es geht nicht nur ums intuitive Malen. Ich nutze das intuitive Malen als Werkzeug, um im Coaching-Prozess die Klienten zu unterstützen. Also worum es mir geht, ich arbeite ja mit Führungskräften zusammen oder mit Teamleads, also Menschen in Führungsebenen, die eben auch fachliche Verantwortung haben, aber eben gleichzeitig auch diese Mitarbeiterverantwortung tragen, begleite ich quasi über mehrere Wochen und Monate hinweg in neuen Coaching-Sessions ganz intensiv und vor allen Dingen auch individuell. Also bei mir geht es jetzt nicht um irgendwie, ich hole da ganz viele Leute gleichzeitig ab, sondern wirklich um die individuelle Entwicklung der einzelnen Führungskraft in ihrer Führungsrolle über mehrere Sessions hinweg. Und genau, und das Besondere ist eben, deswegen habe ich es auch Vision in Farbe genannt, dass ich eben dieses intuitive Malen als Tool mit einbaue, um da nochmal andere Ebenen öffnen zu können. Also es kann kreative Prozesse anstoßen, es kann eben dazu führen, dass man einfach mal auch neue Perspektiven entwickeln kann, also anders auf die Dinge blickt, einfach nur durch Malen, klingt vielleicht manchmal total banal, aber weil man einfach auch vielleicht aus dem Alltäglichen mal so ein bisschen rauskommt und mit dem Pinsel in die Hand nimmt und mal kreativ wird auf dem Blatt Papier, und das ist ja etwas, was man so gängigerweise im Alltag nicht tut. Mhm. Genau, und da hat einfach das Gehirn mal mit anderen Dingen zu tun, und das öffnet dann einfach wieder neue Zugänge. Genau.
Voll spannend auf jeden Fall. Und ich finde es total cool, dass du das so zusammengebracht hast, weil Malen und Führungskräfte-Coaching ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt selber drauf gekommen wäre.
Das miteinander zu verbinden.
Ja.
Da kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz ausholen. Also das Konzept, das hat eine Weile gebraucht, bis das entstanden ist und bis sich das alles irgendwie so Puzzleteile in ein großes Gesamtbild gefügt hat. Bei mir kamen so verschiedene Sachen. Vor ein paar Jahren ist so die Idee gereift, hey, ich würde gerne wirklich als Coachin arbeiten und Menschen begleiten. Aber wie und in welcher Art und welcher Form war mir damals auch nicht bewusst. Dafür brauchte ich wahrscheinlich noch diesen eigenen Weg, verschiedene Dinge bei anderen Coaches einfach mal auszuprobieren, zu gucken, was gibt es da draußen schon, was macht Spaß, was bringt einen wirklich weiter, was hat geholfen und was eben vielleicht nicht. Und gleichzeitig, es war dann ein bisschen später, habe ich selber wieder angefangen mit dem Malen. Und ich habe als Kind tatsächlich sehr gerne gemalt, und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre verloren. Also das war dann einfach nicht mehr Fokus bei mir, und das kam aber im Erwachsenenalter wieder. Habe einfach angefangen zu malen, und dann kamen so die ersten Fragen auch, so ganz banal irgendwie, hey, was will ich überhaupt malen und womit möchte ich überhaupt malen? Und habe dann angefangen, mit Aquarell zu malen, und habe ziemlich schnell festgestellt, dass das das Malmedium ist, was mir auch super viel Spaß macht, auch bis heute. Also das habe ich mal so auch von anderen gehört, dass man oft mal so ein Malmedium hat, mit dem man sich einfach zu Hause fühlt. Und bei mir ist es eben das Aquarellmalen. Und dann habe ich eben auch während des Malens angefangen zu überlegen, ja, was ist eigentlich so meine Art, mich auszudrücken? Ist es jetzt was Realistisches, wenn ich Landschaften malen oder Tiere oder Porträts oder was ist so mein Ausdruck? Und tatsächlich bin ich bis heute beim intuitiven Malen hängen geblieben. Und beim intuitiven Malen geht es ja nicht darum, etwas konkret in Form zu bringen, sondern du greifst einfach auf die Farben und die Form zurück, die dir in dem Moment einfach in den Sinn kommen, auf die du Lust hast, was gerade einfach an dem Moment oder an dem Tag auch passt. Und dann entsteht in dem Malprozess einfach irgendwie ein Kunstwerk, was aber vielleicht vorher gar nicht so als Bild bei mir im Kopf war. Und es ist einfach für mich eine schöne und einfache Art, mich wirklich ganz authentisch ausdrücken zu können. Also wirklich wertungsfrei auch. Und die Bilder, die da entstehen, verarbeite ich tatsächlich auch mittlerweile weiter. Also da entstehen auch neue Projekte draus. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mich mit diesem Malmedium Aquarell und auch mit dem intuitiven Malen sehr wohl fühle, war dann der Wunsch, das in mein Konzept mit einfließen zu lassen. Ich hatte zwischendurch auch mal, ich sag mal so ein bisschen fernab vom Coaching, auch schon verschiedene Malworkshops gegeben tatsächlich. Also Workshop-Formate. Damit habe ich dann auch angefangen, mal diese Mutprobe, mich mal vor Gruppen zu stellen und Workshops zu geben. Und da habe ich auch so meine ersten Konzepte ausgearbeitet und was brauche ich alles und was mache ich da und wie lange soll das gehen und wie viele Teilnehmer, also so grundsätzliche Fragen, und habe dann auch erstmal mich darin so ein bisschen geübt, so Gruppenformate zu geben, auch für Familien, für Kinder, auch Frauenworkshops habe ich gegeben zum Aquarellmalen und dann auch spezifisch zum intuitiven Malen, genau. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, die ich da über diesen ganzen Workshop machen durfte, ist dann auch so zusätzlich diese Idee gereift und dann auch die Idee irgendwann zu diesem Konzept, was heute dieses Vision- und Farbcoaching tatsächlich auch ausmacht. Genau.
Ich finde es voll cool, weil Aquarell ist tatsächlich was ich selber noch nicht so viel gemacht habe. Ich zeichne total gern mit Bleistift und Ich habe früher mehr mit so Acryl gemacht. Aber ich habe schon länger Aquarell bei mir rumliegen, weil ich mir denke, so, ich hätte so Bock, das mal auszuprobieren. Und vielleicht ist das jetzt auch so dieser Schubs für mich, da mal das in die Hand zu nehmen. Ich finde es voll spannend, weil dieses Tool, wie du sagst, intuitives Malen, wenn ich das höre, wie du das beschreibst, denke ich da sofort an A, ist es voll cool, weil das total frei ist und man dann so einfach machen kann. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das voll blockiert. Vor allem, wenn ich mir jetzt denke, Führungskräfte, die vielleicht bisher wenig künstlerisch gemacht haben und jetzt quasi was A malen sollen, was man vielleicht selten macht. Und dann B, ich darf quasi tun, was ich will. Also so komplett ohne Struktur. Stelle ich mir dann andererseits doch auch wieder ein bisschen schwierig vor. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie machst du das?
Ja, also da bin ich ja dann als Coach an einer Seite. Ich gebe natürlich auch Anleitung und Hilfestellung, auch über die Coaching-Sessions hinweg. Also um auf dieses Konzept auch zu kommen, das läuft ja auch alles online ab. Auch die Mal-Sessions laufen komplett online ab. Ich führe da auch natürlich an die Methodik heran und also, dass da relativ schnell die Hemmung verloren gehen, das einfach auszuprobieren, und ich gebe so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand, ne, dass man eben auch gleich so einen kleinen Werkzeugkoffer hat, auch fürs intuitive Malen, und dann gibt es natürlich meinerseits da auch Anleitung, dass die Klientin oder der Klient, der zu mir kommt, sich da nicht völlig verloren fühlen. Genau.
Malt ihr dann in den Sessions oder malen die Führungskräfte zwischen den Sessions?
In den Sessions, genau. Also es gibt innerhalb dieses Coaching-Prozesses gibt es eine Online-Mal-Session, da geht es hauptsächlich um dieses intuitive Malen. Und in den Sessions davor, da geht es ja vor allen Dingen wirklich um das Coaching, also um die persönliche Entwicklung der einzelnen Führungskraft. Da nutzen wir das intuitive Malen als Break zwischendurch mal, ne? Also als kleine kreative Pause, weil Coaching-Arbeit ist trotzdem auch intensiv, ne? Weil auch viel reflektiert wird, viel hinterfragt wird, viel darf sich da angeschaut werden, und das ist natürlich auch phasenweise, kann auch einfach super anstrengend sein, sich mit sich so intensiv zu beschäftigen. Und da nutzen wir das intuitive Malen, um da auch mal kurz eine Pause zu machen. Wir arbeiten mit den Farben und dann ist der Kopf mal kurz wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Genau, und dann kann es quasi mit neuer Energie dann weitergehen.
Voll cool. Muss ich dazu irgendwas können oder was zu Hause haben, um dann das Coaching bei dir machen zu können?
Ich habe ein Malpaket für dieses Vision- und Farbe-Konzept entwickelt, was ich wirklich vorab oder zu Beginn des Coachings dann auch nach Hause schicke. Das heißt, ja, du kannst dein Paket in Empfang nehmen und kannst es ganz gemütlich für dich auspacken und mal reinstöbern, was da für tolle Materialien drin sind. Das heißt, du musst dich um wirklich nichts kümmern. gibt dann so ein paar Kleinigkeiten, die du zu Hause haben darfst, aber das hat meistens jeder zu Hause. Aber so die grundlegenden Materialien, die sind alle in dem Malpaket drin. Das heißt, da brauchst du dich wirklich um gar nichts kümmern. Das Schöne ist, dass die Materialien, die du dann halt bekommst, das sind auch die Materialien, mit denen ich arbeite. Und ja, das macht es einfach auch ganz angenehm. An sich fürs intuitive Malen musst du wirklich gar nichts können, außer vielleicht einfach so die Offenheit mitzubringen, mal zu sagen, hey, ich probiere es mal aus. Entweder hast du sowieso schon Lust zu malen oder machst das super gerne und sagst, oh ja, dann habe ich mal die Möglichkeit, auch einfach mal wieder zu malen, weil ich das für mich alleine vielleicht einfach nicht mache zu Hause. Gerade als Führungskraft, ne, hat man vielleicht dann nicht noch die Lust, sich abends alleine hinzusetzen. Dann kannst du das natürlich mit mir gemeinsam machen. Genau, und ansonsten, wenn du es vielleicht noch nicht ausprobiert hast, dann vielleicht einfach die Offenheit und die Neugier zu sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus und einfach mal gucken, was dann im Coaching passiert. Vielleicht macht es mir super viel Spaß, mit Pinseln und Farben so ein bisschen kreativ zu werden.
Voll cool. Wie ist da so deine Erfahrung? Hast du dann vor allem Leute, die tatsächlich schon mal gemalt haben oder kommen dann wirklich auch welche, die echt gar nichts gemacht haben und so total neugierig sind?
Ja, also bisher war es wirklich so, dass das Interesse da war, beziehungsweise auch selbst früher zum Beispiel mal gemalt wurde. Also ähnlich wie du auch gesagt hast, ich habe schon mal damit gemalt oder damit, aber habe es jetzt einfach schon lange nicht mehr gemacht, bin ich dazu gekommen oder ich habe mir einfach nicht bewusst den Raum dafür genommen und jetzt ist einfach wieder die Möglichkeit, das einfach auch mit dir dann gemeinsam zu machen. Das ist ja einerseits das Schöne, wenn man einen Coach auch hat, das darf ich ja auch mal so sagen, dass man eine Zeit lang jemanden an seiner Seite hat, der einen ganz individuell und persönlich ja auch begleitet. Also man ist eben nicht allein mit der Sache, sondern man kann sich auch mal jemanden öffnen, man kann Fragen stellen, man wird da nicht bewertet, sondern man hat jemanden, der einen bewusst ja auch mit begleiten und unterstützen möchte. Und dieses Malen, ne, schafft eben genau diesen gemeinsamen Raum. Ne, ich muss es nicht dann auch noch alleine tun, wenn ich abends von der Arbeit komme. Ich war schon 10 Stunden als Führungskraft unterwegs, war Ansprechpartner für alle und musste Probleme lösen. Sondern dann zu wissen, hey cool, da wartet irgendwie jemand auf mich und mit dem kann ich dann gemeinsam einfach auch noch kreativ werden.
Hm. Genau. Was hast du denn dann für Führungskräfte? Das Malen ist ja ein Tool. Es geht ja nicht ums Malen, es geht ja um Führungsthemen. Genau. Also wer kommt da so zu dir? Mit was für Führungskräften arbeitest du zusammen?
Genau. Also es sind vor allen Dingen ja weibliche Führungskräfte. Vielleicht ist das dem Konzept geschuldet, wenn man das so sagen kann, dieses Vision in Farbe und Malen tatsächlich. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich auch nicht männliche Führungskräfte begleiten würde. Also ich bin da völlig offen, aber vielleicht fühlen sich Frauen momentan noch eher davon angesprochen, von diesem Vision in Farbe Konzept, genau. Und ja, das sind weibliche Führungskräfte, das sind Teamleads, also wirklich die ja fachliche Verantwortung mitbringen. Fachliche Verantwortung aber vielleicht tatsächlich auch weniger wird, weil eben diese Führungsrolle präsenter wird. Also mehr Führungsverantwortung, mehr, ich muss meinem Team Orientierung geben, ich muss mit meinem Team Lösungen erarbeiten, ich muss Entscheidungen für das Team treffen. Also wirklich eher diese Führungstätigkeit und die fachliche Verantwortung wird per se auch weniger, weil ja dann das Team die fachliche Verantwortung trägt.
Ja. Genau. Das heißt, bei dir geht es auch so um diesen Umbruch, wenn man sich daraus entwickelt und in die Rolle neu reinfindet.
Genau, also tatsächlich, sagen wir mal, neue Teamleads, ne, die vielleicht gerade noch in ihrer Rolle auch ankommen dürfen. So, ne, alles ist neu und was mache ich jetzt hier und wie führe ich und worauf muss ich achten und so die Unsicherheiten. Und aber auch Teamleads, die schon eine Weile auf ihrer Rolle sind, ja, und dann vielleicht an einem Punkt kommen, wo sie trotzdem aber halt selber Herausforderungen haben und wirklich damit strugglen, weil vielleicht in dem Unternehmen, in dem sie tätig sind, nicht so die Möglichkeit besteht, genau diese eine Situation gemeinsam anzugehen. Bevor dann die Führungskraft anfängt, an diese Herausforderung kaputt zu gehen, gibt es die Möglichkeit, das halt in dem Coaching gemeinsam sich anzugucken. Ne, was ist da, was steht da gerade im Raum, woran liegt es gerade? Und dann zu gucken, was sind dann persönliche Strategien, die eben die Führungskraft mit nutzen kann, um über diese Herausforderung zu kommen, diese Situation zu bewältigen. Mhm. Genau.
Hast du dann für so, wenn jemand vielleicht schon länger in der Führungsrolle ist und so ein konkretes Thema hat, wo es wirklich nur, in Anführungszeichen nur, um dieses eine Thema geht. Benutzt du dann das gleiche Konzept oder hast du auch eine verkürzte Version, wenn es nur um ein Thema geht?
Ja, also da gucken wir ja auch ganz individuell drauf, was passt auch immer für den jeweiligen Klienten, der dann zu mir kommt. Und ich habe auch eine verkürzte Version. Also ne, man muss nicht sofort in dieses lange Coaching-Programm, sondern wenn jetzt eine ganz konkrete Situation auch wirklich drückt, dann gibt es auch die Möglichkeit, wirklich in Einzelsessions mal zu schauen, hey, was ist da gerade bei dir los? Wo drückt gerade der Schuh? Und dann gucke ich quasi mit dem Klienten auf die Situation drauf. Was sind so erste Strategien und Lösungen, damit eben die Person dann in dem Moment auch weitermachen kann und ja, nicht vielleicht erst noch 5 Monate braucht, das ist nur ein Beispiel, sondern manchmal drückt der Schuh ja so doll, dass es jetzt nicht in erster Linie darum geht, sich persönlich zu entwickeln, sondern erstmal diese Herausforderung zu lösen und dann kann man ja auch immer noch weiter gucken, ob dann noch weitere Schritte einfach auch gewünscht sind, erforderlich sind, aber auch gewünscht sind seitens des Klienten, genau.
Ja, macht Sinn. Das heißt, ihr macht die Einschätzung dann wie immer einfach im Kennenlerngespräch und dann.
Genau.
Cool. Ich finde es voll spannend, weil ich habe jetzt am Anfang gesagt, so, ne, wie passt das zusammen, Malen und Führungskräfte? Aber du sagst ja auch, ne, dieses Malen, man kommt ja dann auch A, mal aus dem Kopf raus und B, wieder in dieses Kreative rein. Und wenn man so drüber nachdenkt, ne, in unserer heutigen Welt mit diesem ganzen Innovativsein, Problemlösung und sowas, das ist ja auch eine Form von Kreativität und das wird ja auch total oft unterschätzt, wie sehr man eigentlich auf Arbeit oder im Arbeitskontext auch kreativ denken muss. Deswegen, vielleicht ist es doch einfach ein Match.
Ja, richtig, genau. Ja, wie du sagst, genau, natürlich, auf Arbeit ist man eben auf andere Art und Weise kreativ und das Malen ist auch wiederum eine andere Art, kreativ zu werden, genau.
Du hast vorhin jetzt gesagt, dass du auch schon mal so Mal-Workshops gegeben hast. Machst du dann auch so Teambuilding-Sachen mit dem intuitiven Malen?
Also ich habe ein Konzept entwickelt für Teambuilding-Workshops tatsächlich auch. Das sind dann kleine Teams von 5 bis maximal 10. Genau, das ist ein Eintages-Workshop, aber muss auch individuell natürlich mit dem jeweiligen Kunden oder Unternehmen besprochen werden. Genau, und da geht es tatsächlich um die gemeinsame Teamentwicklung, also das Konzept ist ähnlich wie das Vision in Farbe Coaching, aber eben nicht individuell, sondern für das Team. Und wir gucken uns dann eben gemeinsam auch den Status quo von dem Team an. Also es geht um Teamentwicklung der wichtigsten Teambereiche. Und hinten raus dürfen dann die Teammitglieder auch intuitiv malen und dann wirklich ein gemeinsames Werk auch entstehen lassen. Und ja, finde ich irgendwie ganz toll, weil dann kann man so als Erinnerung an den Teamtag entweder so ein gemeinsames Werk auch ins Büro aufhängen und da einfach nochmal drauf blicken. So, ne?
Voll cool. Das heißt, es gibt nachher ein Bild, nicht jeder malt ein Bild.
Das stelle ich dem Team frei. Also das spreche ich quasi im Vorfeld mit dem Team so ein bisschen ab. Also wollt ihr gemeinsam an einem großen Werk arbeiten oder will jedes Teammitglied gerne an einem kleinen Format arbeiten und das wird dann als gesamtes Team-Kunstwerk aber an die Wand gehangen, weißt du? Also jeder macht so ein Puzzleteil und wenn man das aber zusammenfügt, ergibt das ja auch ein großes Werk.
Mhm, ja.
Das stimme ich dann aber im Vorfeld ab, um auch eben zu wissen, welche Materialien ich mitbringe, beziehungsweise, also da will ich auch gerne auf die Teamwünsche dann eingehen, was gebraucht wird. Genau.
Voll schön. Dann habe ich meine Abschlussfrage. Ich finde es total spannend. Ich habe jetzt richtig Bock zu malen. Die Frage, die ich am Schluss immer stelle, ist, was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, in die Führung zu gehen oder gerade neu in die Führung gekommen ist?
Ja, auf alle Fälle Offenheit, mit Mut in diese Führungsrolle auch reinzuwachsen, weil da werden einfach auch neue Herausforderungen entstehen oder auf einen zukommen, aber da mit Offenheit und Mut diese Herausforderungen anzunehmen und vielleicht im Vorfeld trotzdem auch schon mal zu überlegen, wie möchte ich selber so als Führungskraft auch sein, ne? Also was sind so meine Werte, was stelle ich mir vor, was ich vielleicht in das Team mit einbringen möchte, wie bin ich so, wie ticke ich so, um da für sich nochmal innerlich diese Klarheit zu haben und auch zu wissen, hey, wer bin ich und wofür stehe ich und was möchte ich in dieses Team mit einbringen, ja, dass man sich da schon vorher Sachen überlegt und dann eben in der Praxis sowieso auch schaut, wie fügt sich das dann zusammen mit dem Team, was da ist und mit den Aufgaben, mit den Tätigkeiten.
Ja, voll, dass man erstmal nochmal so diese innere Arbeit macht. Das ist auch spannend. Bei mir, ich sag's immer wieder, diese Wertearbeit hat bei mir so viel verändert am Anfang. Und das ist was, was ich glaube, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, das kommt einem nicht in den Sinn, dass das was mit Führung zu tun hat. Aber es hat halt einfach, weil du die Führungskraft bist und das, was mit dir zu tun hat, hat das halt auch ganz viel mit deiner Führung und deinem Führungsstil zu tun. Deswegen, ja.
Richtig.
Voll spannend. Also wenn jetzt alle so viel Bock haben wie ich zu malen oder generell sich vorstellen könnten, mal in die Richtung zu gehen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Genau, also alle, die gerne Interesse haben oder irgendwie gerne Informationen haben möchten, ihr findet mich auf alle Fälle auf LinkedIn. Da habe ich ein Profil, da könnt ihr gern schon mal stöbern zu meiner Arbeit und zu dem, was ich mache. Ich habe aber auch eine Website, da könnt ihr auch gerne gucken. Und ja, wenn ihr da irgendwie ins Gespräch kommen wollt, könnt ihr mich sehr gerne über LinkedIn anschreiben. Ihr könnt mich auch über die Website anschreiben und dann, ja, machen wir uns einen Termin aus und dann sprechen wir.
Super. Verlinke ich natürlich beides in den Shownotes. Das heißt, alle, die Bock haben, mal Coaching mit intuitiven Malen kennenzulernen, dann könnt ihr darüber Julia finden auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Julia. Voll schön, dass du da warst und über dein Konzept und auch deine Führungserfahrung gesprochen hast. Finde ich super spannend, wie du auch so dein Ding mit dem, du warst ja selber so zwischen den Stühlen mit dem Fachlichen und dem Personellen und dass du das jetzt quasi verwandelt hast in ein Konzept, das dir wahrscheinlich damals sehr viel geholfen hätte, nehme ich mal an.
Ja, vermutlich.
Und das jetzt weiter in die Welt trägst. Danke, dass du da warst.
Ja, danke dir, Mona, für die Zeit.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Bock, direkt loszumalen. Für mich war es auch super spannend zu hören, wie Julia mit ihrer Rolle als Laborleitung umgegangen ist, vor allem, weil ich ja auch als Laborleitung gestartet bin in meiner ersten Führungsrolle damals und fand es auch schön zu hören, wie sie Führung so gelebt hat. Ich hoffe, du konntest auch von ihrer Erfahrung profitieren und hast etwas für dich mitgenommen oder eben einfach Lust bekommen, intuitives Malen mal auszuprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der von Julias Erfahrungen profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links zu mir und Julia sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.